SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 11.
22. Es blieb mir in jenem Spätsommer wenig Muße und Zeit für Vergnügungen. Jene Tage, da ich nicht pilgerte in mein zunehmend von der Erbsünde meiner Selbstsucht verdorbenes Eden, die brachte zumeist ich an der Werkbank zu. Doch ohnehin war's noch immer außer im Schatten der Stube oft kaum zu ertragen. Schon die Verurteilten, die des frühen Morgens in Ketten und Sackgewand die Gassen zu säubern hatten, schienen mehr Staub in die Luft zu wirbeln, denn Unrat zu beseitigen. Und die gewaltigen, rumpelnden Fasswägen vermochten die Wege mit Mühe grad so zu benetzen, dass sich die Dreckwolken widersetzten, welche ihre hitzestieren Zugochsen aufstampften. Doch Minuten später schon war das gesprenkelte Wasser verdunstet, und mit jedem Schnaufer, den man in der Stadt tat, war's einem, als schnupfe man eine Prise fein gemahlenen Kot und Sand. So ausgetrocknet aber der Grund, so durchdrängt war man selbst vom Schweiß, setzte man nur zwei, drei Schritte vor die Tür. Die leiseste Anstrengung ließ einen ächzen und schwindeln. Selbst die blinden Drehleiermänner kannten scheinbar nur mehr langsame Lieder. Und der Gang aller Botschaften durch die Stadt, im Winter so flink wie das Bedürfnis der livrierten Überbringer, den nächstbesten Ofen zu erreichen, ward zu einem schleppenden Trott. Strebte ich nicht zu Amalia, mochte mich selten etwas aus dem Hause locken vor der Zeit, da die Sonne sich vom letzten Giebel hatte niederringen lassen, und dann selten anderes denn ein Spaziergang zum nächsten Zelt, wo man gefrorenes feilbot. Für jenen flüchtigen, zumeist schon vom Rückweg wieder wettgemachten Augenblick, da einem die fruchtsüßen Eissplitter die Lebensgeister weckten. Ich empfand ganz Wien um meine Uhrmacherwerkstatt herum erlahmend, als habe man seine Triebfeder aufzuziehen vergessen. Und empfand mein eigenes Leben in einem auf stets selben Fleck kreiselnden Stillstand. Manchmal begab ich mich nach vorn in den Laden, nur um dort umgeben zu sein von jenem emsigen, gleichgültigen Ticken all der blind und unverwandt durch ihre Gläser starrenden Uhren, als Beweis, dass die Zeit noch immer steht und mechanisch voran, auch wenn mir schien, Bernstein sei über mein Dasein geronnen und habe es erstarrt. Es musste erst die sinkende Sonne am Zifferblatt des Firmaments das Nahen des Herbstes verkünden, dass die Stadt sich allmählich wieder aus ihrer Trägheit räkelte. Dass auch mein Schicksal der beharrlichen Geduld überdrüssig ward, mit welcher es mir so lange und von mir so missachtet Gelegenheit gelassen, noch Umkehr zu nehmen und achselzuckend unseren Lauf auf die Bahn des Verderbens setzte. Die Abzweigung dorthin wies es mir mit einem roten Tüchlein, welches ich eines Tages um den Knauf unserer verborgenen Pforte gewunden fand. So lange schon hatte da nichts denn das weiße Tuch geprangt, dass ich nahezu dessen Bedeutsamkeit vergaß und es als gewohnten Schmuck jener Tür ansah. Der rote Fleck leuchtete mir freilich schon von fern durch das Gebüsch entgegen, ich jedoch wollte an eine Blüte, ein buntes Vogelgefieder glauben. Entsprechend meine Konsterniertheit, als meine Augen keine Ausflucht mehr zuließen. An den Türgriff war, ohne Zweifel, ein scharlachfarbenes, spitzenbesetztes Tüchlein geknüpft und zweifellos von Amalia. Augenblicklich kochte jener kindliche Zorn in mir auf, welcher jener Tage meist in halbwachem Schlummer lag, gleich unter meiner Haut. Wollte die Geliebte mir nun ihr Nein schon vorauseilend versetzen? Mir nicht einmal mehr die verletzende Höflichkeit gönnen, es mir selbst ins Antlitz zu sagen? Guter Lust wäre ich gewesen, mir solch Verbot nicht auch noch bieten zu lassen, mich darüber hinwegzusetzen, mir zumindest den Anblick und die persönliche Abfuhr von Amalia zu erzwingen. Doch mein Rütteln an der Pforte fand diese freilich versperrt. Was meiner besonneneren Natur Gelegenheit gab, mich an unseren lieben, geheimen Postkasten zu erinnern, welcher verwaist war in den letzten Wochen, da unsere Münder alle Botschaften vermitteln durften. Ich schritt zur Eiche hinüber, deren schwere Blätterfülle von der langen Hitze schon eine Ahndung jenes Vergilbens erkennen ließ, welche sie in nicht mehr zu ferner Zeit ganz erfassen würde. Ich suchte das vertraute Astloch, tastete hinein, und es geschah ein seltsam Ding dabei mit meinem Gemüt, dass es mir beinahe wie aus heiterem Himmel Tränentropfen auf die Wangen netzte. Denn so sehr mein Geist noch vom verfinsternden Miasma des Zorns umfangen war, so sehr überkam meinen Leib die Erinnerung an die vorigen Male, da ich hier nach einer Nachricht meiner Liebsten fischte, als ihn dabei nichts denn freudige Sehnsucht erfüllte und kein Mensch und kein Gott mich hätten zu überzeugen vermocht, dass ich gegen die Verfasserin der verborgenen Billette je anderes würde empfinden, denn Liebe, Zärtlichkeit, Dankbarkeit. Da ging ein Riss durch mich. Da hätte es beinahe mich in Reue auf die Knie geworfen, die Himmel und Amalia um Verzeihung anflehend. Hätten meine Finger nicht tatsächlich ein gefaltetes, gesiegeltes Billett gefunden, so dass die Neugier, welche Bot oder Rechenschaft es enthalten, ihr Vorrecht forderte, und mein eifersüchtiger Trotz mir einflüsterte, womöglich erübrige sich nach der Lektüre jede Abbitte an die treulose Absenderin. Es erwiesen sich als nur wenige, mit offensichtlich hastiger Feder aufs Papier gekratzte Zeilen. Mein Liebster, ich bin verdammt und erlöst. Wir sind's. Es ist uns die nächste Zeit unser Eden verwehrt, kommt nicht mehr zum Garten. Ich werde am Sonntag vor Michaeli den Vater ins Hetztheater begleiten und während des Spektakels Abscheu, Übelkeit vorschützen, um mich zu entfernen. Stellt euch am Eingang ein und harret dort meiner. Ich werde alles erklären. In Eile, mit 1000 Küssen, eure liebende, verzweifelte, glückliche Amalia. Ihr mögt euch denken, wie wenig diese Nachricht dazu angetan war, meinem Geist Erläuterung zu verschaffen oder meinem Gemüt Beschwichtigung. Fast wünschte ich mir, ich hätte die Pforte ganz ohne Zeichen und Botschaft versperrt gefunden. Sorge und Ungewissheit wären mir da nicht geringer gewesen. Doch hätte ich sie zu lenken vermocht auf die Furcht, es sei Amalia etwas widerfahren oder man habe unsere geheime Liaison entdeckt. Das wäre mir grausam gewesen. Doch hätte es Amalia und mich im Elend vereint. So jedoch, wenn sie wohlauf war, wie vermochte sie dann, mich in eine solche Hölle des Zweifels, des ratlosen Ahndens zu stoßen? Wie konnte sie verdammt und erlöst, verzweifelt und glücklich sein? Wie zumal glücklich und erlöst, wenn wir uns nicht sehen durften? Jener besagte Tag war da noch gut eine Woche hin. Und ich überlasse es euch, sich die peinigenden Räder auszumalen, an welche in jener Frist meine Gedanken gezurrt waren, in welch malmenden, nimmermüden Kreisen von Vernichtung und Hoffnung und Vernichtung sie sich drehten und wandten im Traum wie im Wachen. Keine Zerstreuung wollte mir mehr gelingen, selbst wenn ich mich Ferdinand anvertraute. Der Wein ließ den Kreisel in meinem Hirn nur heftiger brummen. Bei Kegelscheiben, Tarock oder Tanz war mir's, als vollführe mein Leib sie ohne Zutun meines Geistes. Und mit irgend Weibsvolk zu possieren, wäre mir bloß Ekel gewesen. Wenn ich aber die Zuflucht suchte in Arbeit und Werk, zerstörte ich mit meinem Gestochere mehr, denn ich schuf. Nach 2 Tagen bereits beschloss ich, vor der Begegnung mit Amalia keinen Handgriff mehr an meiner Sprechmaschine zu tun, aus Besorgnis, sonst könne der Automat selbst seinen einen Vokal wieder verlieren. So ahndet ihr wohl auch jenen Zustand, in welchem ich mich am Sonntag vor Michaeli schließlich bei der ersten Andeutung von Dämmerung aus der Bettstatt erhob, welchem mir zu wenig mehr gedient, denn meinen Leib in schlaflosem Einklang mit meinen Gedanken hin und wieder zu wälzen. Auf 3 am Nachmittag erst war das Spektakel angesetzt, und bis zur Mittagsstunde quälte ich mich noch, tat nutz- und verstandlose Handgriffe an der Werkbank, schlich durch die Gassen der Stadt, ohne in ihren Kirchen Trost, auf ihren Märkten Sättigung, durch ihre Gaukler Ablenkung zu finden, bis mich nichts mehr hielt und ich mich mit dem 12-Uhr-Läuten aus der mir so leidig scheinenden Feste hinaustrollte. Von der Stadtmauer nahm ich den eingekastelten Durchlass auf die schmale Stelzenbrücke zum Stubentor hin. Das öde Glacis unter mir war vom Sommer nun ganz ausgedorrt und gebleicht. Die Wüste, durch welche die Israeliten 40 Tage darbend zogen, konnte nicht staubtrockener gewesen sein. Ich befleißigte mich, ans Holzgeländer zu treten und hinabzuspucken. Doch mein Speichel war verdampft, ehe er auch nur einen feuchten Fleck zu hinterlassen vermochte. Die Wachen am Stubentor lungerten vor ihren Behausungen zur Linken und Rechten, noch etwas Ruhe genießend vor der zu erwartenden Menschenflut. Der Strom der Marktleute war abgeebbt und in der Stadt versickert, und noch floss nur ein Rinnsal der Schaulustigen hinaus zur Hetz. Ich schritt mit widerstreitendem Gemüt ins Freie. Es war das erste Mal seit einer Woche, dass ich wieder einen Fuß vor die Stadtmauern setzte. Seit noch längerem das erste Mal, dass ich meine Amalia wiedersehen sollte. Und doch ging mein Atem nicht leichter, empfand etwas in mir, ich unternehme einen Gang zum Schafott. Wenn ich nach links blickte, vermochte ich am anderen Ufer der Wien bereits die Richtstätte zu erkennen. Das hölzerne, dreistöckige Kolosseum mit den 3 Klettermasten in der Mitte seiner Arena, an denen schlaff in der Sommerflaute bunte Wimpel prangten. Ich querte den Fluss auf der steinernen Brücke, und schon drang der massige, scharfe Gestank der ungarischen Ochsen auf mich ein, welche links von mir am Wasser ihren gewaltigen Pferch hatten, vermengt mit einer Ahndung der ätzenden Dämpfe der Weißgerber. Ich kämpfte ein leichtes Würgen in meiner Kehle hinab, wohl wissend, dass mir noch ganz anderes bevorstand, und ich jenen Nachmittag nicht lange überdauern würde, wollte ich mich nun schon der Übelkeit hingeben. Einen Augenblick schoss es mir durch den Kopf, ich könne doch jetzt noch Flucht nehmen. Könne einfach auf der Straße bleiben, ihr immer geradeaus folgen, durch Landstraß, durch Erdberg hindurch, immer weiter und weiter, Gott weiß wohin, alles an Hoffnung und Pein in meinem Rücken lassend, an was ich in der steinernen Bastion hinter mir angeschmiedet war. Alle Habe aufgeben, doch damit auch alles haben wollen. Aber freilich lenkte ich dann doch meinen Gang vor dem mächtigen Nepomukeni-Spital an der ersten Wegkreuzung nach links auf die Kampfstätte zu. Nun galt es nur noch, die ganze Länge des Ochsenpferchs entlang zu schreiten, bis ich das Hetztheater auf der rechten Seite des Pfades erreichte. Der Weg war mir vertraut und ebenso, was das Publikum in dem gezimmerten Rund erwartete. In meinem ersten Jahr in Wien hatte ich mich einmal von den Reitern und Trommlern in ihrem gelben, leuchtenden Leder verführen lassen, die ihre Handzettel in der Stadt unter die Leute verstreuten. Was auf jenen Avertissements versprochen ward, das wühlte meine Vorstellung derart auf, zog mich derart widerstrebend an, dass ich Ferdinand schließlich so lange bearbeitete, bis er sich maulend bereit fand, mit mir eine gute Hand Kreuzer zu viel von unserem kargen Lohn zu opfern und eines Nachmittags hinauszuziehen zu jenem vermeintlichen Vergnügen. Groß waren die Versprechungen gewesen. Den Kampf von Kreatur gegen Kreatur bis auf den Tod. Ein heeres, heftiges Ringen der mächtigsten und fremdesten Wesen. Die ungekanntesten Duelle roher Natur, grausam raffinierteste Hatzen, hatten die Flugblätter verheißen. Und ich hatte partout nicht auf Ferdinand und seine Weltenttäuschung hören wollen, die daraus doch besser zu lesen vermochten, denn meine junge, schnell erhitzbare Vorstellungskraft, welch triste Wirklichkeit sich da ankündigte. So stunden wir, Ferdinand schon sichtlich bedauernd, dass er sich überreden ließ, ich fiebernd, an die Balustrade des obersten, billigsten Ranges gepresst. meine Ohren betäubt vom Schellen und Gellen der türkischen Musik und dem ungeduldigen Brüllen der blutgierigen Menge. Es dröhnte und stank der ganze Kessel mit seinen Wänden fordernder Fratzen von einem lüsternen Durst nach Grausamkeit. Doch statt dass mich darob ein Angewidertsein bekroch, fand ich meine eigenen Fäuste jenen Puls mit auf die Brüstung trommeln, welcher alle Bretter und Balken der Arena erbeben ließ und einen Beginn des Spektakels begehrte. Nun, nicht lange nach Erfüllung nämlichen Wunsches sollte es währen, bis sich das Verlangen des Publikums in sein Gegenteil verkehrte und nicht wenige Stimmen in bis zur Unflätigkeit deutlichen Worten danach schrien, man möge das klägliche Schauspiel umgehend beenden. Die Affen, welche man in Jägergewand gesteckt und als Reiter auf wilde Eber gebunden, diese freilich empfing man noch mit zufriedenem Johlen und hellem Gelächter, glaubte man diesen humoristischen Auftakt doch nichts denn einen kleinen Gaumenkitzler, und war das zähnebleckende Kreischen, das Fuchteln, mit welchem diese Reiterlein durch das Rund gewirbelt wurden, von ihren garstigen, borstigen Rössern, den Leuten doch gar zu drollig. Wie wollten sie ahnden, dass dieses ihnen noch der erste Glanzpunkt bleiben sollte, jenes Nachmittags? Als nach und nach die beäfften Eber wieder aus der Arena getrieben waren, gluckste und feigste man noch, hieß den Intendanten mit wohlwollendem Applaus willkommen und ebenso seine höfisch geschraubte Verlautbarung der ersten größeren Sensation auf dem Programm. Ja, man raunte mit, freilich schon hie und da hohnvollem Respekt, als dann der Bär in seinem gemächlich rollenden Trott hereingeführt ward. Obgleich er ein gut Teil räudiger, schläfrig, mürrischer dreinschaute, denn das furchtbare Tier, welches die blumigen Worte des Intendanten beschworen. Die Hundemeute jedoch, die man ihm auf die Tatzenspur folgen ließ, mochte klarsichtiger gewesen sein. Jedenfalls schien sie nicht recht einzusehen, weshalb sie über dies mitleiderregende Wesen herfallen sollte. Sie strich eher ratlos um den Bären herum, witternd, gelegentlich wie zur Probe aufbellend, einen sogleich wieder zurückgezogenen Satz und einen Schnapper nach vorne wagend. Meister Petz seinerseits wär's offensichtlich zufrieden gewesen, den Waffenstillstand zu halten, und er verteidigte sich widerwillig nur mit dem nötigsten Grollen, mahnenden Tatzenhieben. Die Hetzknechte aber trieben die Hunde mit Spießen, Prügeln, Fackeln so lange an, bis die ihren fletschenden Zorn schließlich gegen den Bären wandten und mit Ernst versuchten, ihn zu reißen. Weiter kamen sie nicht, denn hie und da ein paar Flecken aus seinem zerschlissenen Mantel zu rupfen, da vermochte er sich nicht länger der Notwendigkeit zu widersetzen, aufzuwachen aus einem Verlangen nach Ungestörtheit. Was eben noch eine schläfrig einhertrottende Fellkugel war, hatte plötzlich Klauen und Zähne, reckte und warf sich in einem Hervorbrechen aufgestauter Wut. Ruckzuck waren zwei Hunde totgebissen, einem dritten die Hinterläufe zerschmettert. Winselnd und zitternd wich die Meute zurück und erduldete lieber alle Schläge und Stiche der Hetzknechte, denn sich noch einmal zu einer Attacke bewegen zu lassen. Es half alles nichts. Man musste die Hunde zunächst vom Kampfplatz lassen, um sie wohl draußen rechtmäßig für ihre Feigheit zu strafen. Und dann auch Meister Petz in seinen Käfig zurückführen, der bereits wieder in seine trotzige Schläfrigkeit verfallen schien und als einziger leidlich mit dem Ausgang der unerquicklichen Sache zufrieden. Danach brauchte es mehr denn irgendein Intermezzo, um das Wohlwollen der Menge zurückzugewinnen. Alle Bemühungen, mit beschwichtigenden Worten gegen den gellenden, spottenden Unmut anzuschreien, welcher von allen Seiten auf ihn herabprasselte, gab der Intendant bald auf. Und was gewöhnlich vom Publikum als eines der erheiterndsten Divertissements eines Hetzschauspiels empfunden ward, der gewaltige Bottich, in welchen Dutzende Füchse über eine seifenbeschmierte Rutschwand unter den komischsten Verrenkungen, dem kläglichsten Schnappen und Heulen befördert wurden, um dort in possierlichem Todeskampf zu ersaufen, das empfing man nun mit solch lauwarmer Ungerührtheit, murrender Ungeduld, dass der Intendant es vorzeitig abbrechen ließ und sogleich zum eigentlich für später aufgesparten Höhepunkt seines vielaktigen Dramas überging. Dies besänftigte die Ränge zumindest sofern, da auch die lauthalsigsten Spötter und Pöbler sich vom Kitzel der Neugier gezähmt fanden. Ochs gegen Leu. Dies war ein Kampf, wie ihm, zumal in diesen Breiten, noch niemand ansichtig ward, und dessen Gang wie Ausgang eifrigste Weissagungen wie Wetten gerade der Großmäuler und Besserwisser zeitigen mussten. Worauf freilich niemand setzte, und am wenigsten der Intendant, das war, dass auch diese beiden Kreaturen ihr Aufeinandertreffen wohl als unerhört fremd betrachteten und nichts Besseres mit ihrem Unvertrauten gegenüber wussten anzufangen, denn sich zu belauern und zu beäugen. Es schien ihnen eher peinlich, vom Menschen hier so gepfercht zu sein. Den intendierten Hass zueinander wollten sie einfach nicht finden. Den Absichten des Intendanten jedoch vollends widerlief, dass es just der Ochse war, welcher unter dem aufpeitschenden Gestochere der Hetzknechte sich schließlich bereit fand zu so etwas wie einem Angriff und sich probehalber auf den Löwen stürzte. Und dabei sich Zähne und Klauen weit weniger wehrhaft erwiesen gegen Horn und stampfenden Huf, denn erhofft. Ochsen freilich standen dem Intendanten mehr denn genug zur Verfügung, Löwen aber nur dieser eine. Den hier zu verlieren, das wäre ihm bei allem immer noch teurer gekommen, denn alles Aufbegehren des Publikums. So ließ er auch diese Kreaturen auseinandertreiben und verwehrte dem vierhufigen Gladiatoren wie der empörten Menge die tödliche Demütigung des Unterlegenen und damit den wahren Sieg. Derart also war damals mein Glauben an die großsprechenden Verheißungen der Handzettel eines Besseren belehrt. Und ich geheilt davon, mehr von meinem kargen Geld auf das Wort von Spektakelveranstaltern zu geben, denn auf jenes Ferdinands. Welcher die Kur noch herber wirksam machte, indem er sich jeden Kreuzer, welchen er auf mein Drängen wider bessere Überzeugung an dies erbärmliche Schauspiel verschwendet hatte, von mir nachher in der Schankstube in Bier umgemünzt zurückerstatten ließ. Und die dadurch zunehmende Lösung der Zunge zu kaum anderem nutzte, denn meiner bäurischen Leichtgläubigkeit zu spotten und mir anzubieten, gegen nur 2, 3 Seidel Bier mehr, würde er zu meinem staunenden Amüsement ein grandioses Hetzgefecht präsentieren zwischen seinen Wanzen und seinen Flöhen. Der glorreichen Stadt Wien freilich gingen die leichtgläubigen, vergnügungsdürstenden Narren so schnell nicht aus, nur weil einzelne von uns sich bekehrt und belehrt fanden. So fehlte noch immer es dem Hetztheater nicht an eifrigem Zulauf von jenen, die sich locken ließen von der Marktschreierei, und jenen Wissenden, denen selbst ein weniges nur an Spektakel, kreatürlichem Missgeschick, Kampf und Blut vorzuziehen war der Fadheit eines gewöhnlichen Tags. Trotz der frühen Stunde hatten die ersten von ihnen sich bereits auf denselben Weg begeben wie meiner selbst. Manche, um dem großen Gedränge zuvorzukommen und ihren Eintritt zu entrichten, die einzige schmale und steile Steintreppe zu erklimmen und sich in den Rängen eines bevorzugten Platzes zu versichern, ehe dies tausende andere zur gleichen Zeit zu tun begehrten. Manche, um vor dem Holzkessel Stellung zu beziehen und eben jener tausende anderer zu harren, denn die Ankunft der niedersten wie der höchsten Gesellschaft der Stadt war für viele Schaufreudige allein schon Spektakel und Vergnügen. Unter letztere gesellte ich auch meiner selbst. Jedoch nicht um des Amüsements willen, sondern aus einer zugleich sehnlicheren wie gefürchteteren Erwartung heraus. Wenn Amalia anlangte hier, wollte ich da sein, sie zu empfangen, freilich mit Blicken lediglich aus gebührlicher Ferne, auf das kein noch so frühes, geringes Zeichen, welches sie mir zuwerfen mochte, verloren gehe. Da weilte ich lieber Stunden zuvor schon hier, lauschte auf das dumpfe Scharren, Stampfen und Schreien der Tiere in ihren Pferchen hinter dem hohen Bretterzaun, welches noch nicht überdröhnt ward vom Lärm der Leute, sog den Dunst auf von Sägemehl, feuchtem Fell, Kot und Urin, welcher noch nicht überdeckt ward von Schweiß, Fäulnis, Parfümierung eines Gedränges an menschlichen Leibern. Mittlerweile ward der Strom an Leuten, der neben dem Wienfluss auf das Hetztheater zutrieb, breiter und mächtiger. Schaute man auf, zum Rand der dräuenden Bretterwände, vermochte man die Hetzknechte affengleich auf die Spitzen der drei Masten in der Mitte des Runds klimmen sehen, von wo sie ausspähten nach dem, was sie heute an Publikum zu erwarten hatten, und vermutlich waren sie es zufrieden. Allmählich stieg zur Anzahl sichtlich auch der Stand der Herbeipilgernden. Noch waren die meisten zu Fuß, doch bereits auch in Gewand, welches verriet, dass man die Garderobe je nach Zweck von Arbeit oder Zier zu wechseln vermochte. Schon waren die ersten Bürgersfamilien darunter, die mit einer gewissen Hochnäsigkeit auf die Menge um sie herabschauten. Gab es die ersten, die sich ein gewisses Schreiten, Stolzieren angewöhnt hatten, statt des Schlenderns, Laufens, Tollens der Gemeinen. Und nun auch schleppten die ersten Sesselträger jene herbei, die wohlhabend genug waren, sich nicht selbst dem Staub der Straße, Stechen der Sonne, den Strapazen des Fußmarsches auszusetzen. Nicht allzu lang weilte es dann, bis auch die wahre Vornehmheit nahte in ihren prachtvollen Gespannen. Da mir es in der allmählich drangvollen Enge vor dem Theater zunehmend schwer ward, vor lauter Schieben und Strömen und Schubsen meinen Stand zu behaupten, wühlte ich mich gegen den Fluss der Leiber wegaufwärts zurück, zugleich frühere Gelegenheit erhoffend, die Kutsche mit meiner Amalia zu erblicken. Nach wenigen Dutzend Ellen aber drang ein Tumult an mein Gehör, und noch ehe ich greifbaren Grund dafür hatte, fasste mich eine Gewissheit, es müsse der Graf von B., dessen Ursache sein. Es tönte wohl selbst aus dem allgemeinen Gewirr von Geräusch und Gerede ein Aufbranden von Aufgeblasenheit, ein Missverhältnis von Anlass und Aufwallung, welche ich niemand anderem so charakteristisch zugeschrieben hätte. Bis ich an die Stelle gelangte, an welcher der Aufruhr seinen Ursprung nahm, hatte sich dort der Menschenstrom schon zur Ballung gestaut. Solch ein Streit mochte doch gleich das erste Versprechen von Amüsement darstellen. Ich musste nur mich schiebend und schlängelnd durch das Gepress von Armen, Rücken und Busen den ersten Spalt erspähen, welcher mir einen flüchtigen Blick gewährte, schon fand meine Vermutung ihre Bestätigung. In der Tat tönte das lauteste Gezeter aus dem speichelsprühenden Mund des nämlichen Grafen, dessen Haupt unter weiß gepuderter Perücke in der Spätsommerhitze von Schweißglanz und Adernweitung derart hochrot erregt leuchtete, dass es gänzlich das mit goldblitzenden Knöpfen, Stickereien, Bordüren überladene Forstgrün seines schimmernden Fracks überstrahlte. Was den Grafen aus seinem Gefährt und in den Zorn getrieben hatte, war offenbar der beinahe Zusammenstoß mit einer anderen Kutsche. Die genaueren Umstände waren nun nicht mehr auszumachen, waren wohl auch nie mehr gewesen denn Lappalie. Jedenfalls fanden sich die beiden Kutschen nun quer genug, dass alle Bewegung hinter ihnen zum Erliegen kam. Der Graf stund wutschäumend inmitten der Menge, deutete abwechselnd auf gänzlich eingebildete Schrammen an seinem kostbaren Wagen und auf den Insassen des weniger prächtigen anderen, krakeelte etwas von tödlicher Beleidigung und von Satisfaktion und kam nur mehr und mehr in Rage, da jener gewiss niedergestelltere Insasse es weder für nötig befand, auch nur seinen Verschlag zu öffnen, noch mit einem Wort auf den Sturzbach der Anklagen einzugehen, sondern die ganze Verhandlung seinem Lakaien überließ. Je mehr der Graf von B. plusterte und Schimpf sprühte, je mehr gelang ihm immerhin dies, sich zum Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens aufzuspielen. Freilich leitete er allein daraus entsprechende Höhe der Ehre, Notwendigkeit der Huldigung ab. Den Lenkern und Passagieren der übrigen Kutschen, den Menschen von wahrem Adel, denen jedes öffentliche Aufhebens degutant war, galt er als bloße Lästigkeit, eitle Hemmnis ihrer Bahnen. Den Niederen, die sich dankbar an jeder gebotenen Belustigung schadlos hielten, war er nicht mehr denn ein dicklicher Hanswurst, und ihn mit solchem Nichts an Erfolg ereifert stampfen und zetern zu sehen, gar zu komisch. Während die eine Fraktion aber auf Beschwichtigung drängte, wollte die feixende andere Partei sich so schnell nicht ihrer spaßhaften Darbietung beraubt sehen und peitschte mit zunehmend frech geheischtem Verständnis noch und wieder die Echauffiertheit des feisten Grafen an, wie ein Knabe seinen Brummkreisel. Entsprechend verlängerte sich damit jedoch die Pein einer dritten Partei. Vom Gewese und Gehabe des Grafen, vom Gedränge um ihn abgelenkt, hatte selbst ich ihr nicht sogleich Aufmerksamkeit geschenkt. Doch besann ich mich wieder des wahren Grundes meines Hierseins und spähte zum Fenster der Kutsche, erspähte da selbst das Antlitz Amaliens und las dort all jene tiefe Scham, welche zu empfinden der Graf selbst zu blind verliebt war in sein Spiegelbild. Seine Tochter war womöglich der einzige Mensch, der ihn liebte, dem sein adliger Stand nichts galt, der ihn sah in all seiner eitlen Schwäche und bösen Lächerlichkeit und der sich dennoch einer tiefen Zuneigung des Herzens nicht zu erwehren vermochte. Umso mehr schmerzte es sie, ihn sich zum Narren machen zu sehen, und umso schärfer stach es ihr in die Brust, sich die herablassende, spottende Verachtung der anderen zu vergegenwärtigen. Ich saß ihr an. Halb war Amalia versucht, sich weitmöglichst ins Dunkle des Fonds der Kutsche zu drücken, jede Verbindung zu leugnen, zumal des Geblüts, zu jener schwitzenden, keifenden Komödiengestalt dort draußen, sie ihren eitlen Windmühlenkampf der vermeintlichen Ehre allein ausfechten zu lassen. Und halb drängte es sie, sich zum Verschlag hinauszulehnen, gar die unberührbare Sphäre der Kutsche ganz zu verlassen, um dem Vater beizustehen, ihm aber auch die Stimme des besseren Gewissens zu sein. Amalia haderte mit diesem Zwiespalt, bis aus der Menge ein vorwitziger Lump sich zum Grafen drängte und ihm bedeutete, er könne womöglich den Vorfall bezeugen und wohl auch, dass man dem Grafen mit schändlichem Vorsatz Weg und Ehre abschnitt. Es brauche lediglich, meinte der Lump, die offene Hand vielsagend ausgestreckt, sein Gedächtnis ein wenig Aufmunterung. Dieser unverschämte Auftritt endlich ließ Amalia das Haupt zur Kutsche herausrecken. »Papa«, sprach sie, als habe sie nichts vom Geschehen verfolgt, »Papa, weshalb fahren wir nicht? Wir versäumen noch das ganze Spektakel.« Die Ungeduld in ihrer Stimme musste lediglich vorgespielt sein. Jede Minute des grausamen Schauspiels, welche sie sich hätte zu ersparen vermocht, wäre Amalia lieb gewesen. Doch sie erzielte die beabsichtigte Wirkung, den Grafen an seinen wahrhaften Eifer für die blutige Zerstreuung zu gemahnen. Das ließ seine Rage abwägen, wie viel hier in diesem Streit noch zu gewinnen sei, an befriedigender Gemütswallung und Selbsterhöhung. Noch war es wohl nicht mehr denn dies, ein Abwägen. Doch da lehnte sich Amalia zurück in den Fond, und eine Ernüchterung kam über den Grafen. Mit einem Mal schien er zu erkennen, welch Figur, welch unschicklichen Aufruhr er machte, und es war, als entwiche eine große Blase heißer Luft aus ihm. Er räusperte sich, blickte um sich, scheuchte den Bittsteller fort, meinte »Nun denn«, und wechselte in die ihm ungelenk anstehende Rolle des gütig Vergebenden, entließ den fremden Lakaien und den eigenen Kutscher mit ein paar gemurmelten Worten aus dem Disput. Die Ursache für diesen so unvermuteten wie augenblicklichen Wandel aber saß in der Kutsche neben Amalia und war dem Grafen von B. beim Zurücklehnen seiner Tochter zur Ansicht und damit ins Bewusstsein zurückgekommen. Diesem Gast schuldete der Graf offenbar eine Ehrerbietung, welche er verachten und verhöhnen würde, sollte er jenen Gast durch seine eigene Ehrenstreitigkeit des Beginns des Hetzschauspiels berauben. So ward die Wiederaufnahme des allgemeinen Gangs gewährt. Nur ich stund auf einmal wie zur Salzsäule erstarrt. Denn auch mir hatte sich freilich der Blick offenbart auf das, was mir zuvor nur ein dunkler Schatten im Hintergrunde Amaliens schien, der Eindruck einer lichtlosen, unwirklichen Gestalt, des finsteren Gegenbildes nur einer Figur. Doch nun musste ich schauen, dass auch dieses Schwarze ein Antlitz hatte und dass dies Antlitz jenes war eines jungen, auf strenge, von Selbstliebe freie Weise schönen Mannes. Mein Verstand raste sogleich, beschwichtigende Erklärungen herbeizuklauben für seine Anwesenheit in der Kutsche, neben meiner Amalia. Ein Verwandter aus des Grafen Heimatgefilden auf kurzem Besuch mochte er sein, ein Herr vom Hof, von welchem der Graf sich erhoffte, er möge ihm in Standesdingen aufhelfen. Doch meine Adern, meine Eingeweide durchschoss wie heißflüssiges Blei schon längst die lähmende Gewissheit, die Sache könne nur eines bedeuten, ein undenkbares und doch schon länger geahndetes, gefürchtetes, ein vernichtendes. Bis ich wieder recht bei Sinnen war, wieder begriff, wo ich mich befand und warum all die Leute mich mit Schieben und Knuffen aus meiner störrenden Starre zu bewegen suchten, da entfernte sich die Kutsche des Grafen bereits ins zäh fließende Gedränge. So reglos mich der Schlag des Erkennens gemacht, so verzweifelt emsig war nun mein Eifer, Aufschluss zu gewinnen über das wahre Wesen jenes Eindringlings in die Sphäre meiner Angebeteten. Ich wand und rempelte mich schnell wieder auf Höhe der Kutsche, mochte jedoch lediglich flüchtigste Blicke in den Verschlag erhaschen und gab dies rennende, kämpfende Spähen und Spechten bald auf, mir stattdessen einen Vorsprung zu verschaffen und den Wagen mitsamt seiner Fracht an deren Ziel zu empfangen. So rüpelhaft ich mir den Weg dorthin bahnte, so standfest musste ich, einmal angelangt, meinen Ausguck verteidigen gegen das Anbranden all der schwitzenden, schimpfenden, scherzenden Leute. Vor der Pforte des Hetztheaters herrschte nun vollends ein unentwirrbares Gefecht zwischen jenen, die gemächlich ihren Platz in der Arena aufsuchen wollten, jenen, die von hinten bang ums rechtzeitige Eintreffen nachströmten, und jenen, die just hier ausharren wollten, sich lediglich am Schauspiel der großen Gesellschaft zu ergötzen. Den kürzesten zogen dabei die Herrschaften in den Wägen. Jedes Kutschers Begehr konnte nur sein, sein Gefährt und seine Tiere so geschwind als möglich aus diesem Menschenkessel zu manövrieren, und so mussten manch wamstiger Hofrat und seine Gemahlin, kaum hatten er seine Leibesfülle und sie den Bausch ihrer Röcke durch die Tür des Verschlags gezwängt und den Tritt hinab zum Boden gewuchtet, einen behenden Satz tun, wollten sie nicht unter das Hinterrad ihres eigenen Wagens geraten. Derart flink schnalzte die Peitsche zur Abfahrt. Bis schließlich die Reihe an der Kutsche des Grafen war, hatte ich reichlich Gelegenheit, mit meinen lieben Mitmenschen Knüffe, Tritte auf die Füße und zuvorkommende Worte auszutauschen, sowie üppige Lungenvoll des Staubes zu schlucken, den ihre Masse aufwirbelte und welcher einzig den Vorzug hatte, gleichsam als Wattierung gegen die sengenden Rapierstiche der Sonne zu dienen. Nun, ich habe euch mittlerweile genug mit dem Grafen von B. vertraut gemacht, dass ihr gefasst seid auf einen zweiten, ehrbehauptenden Auftritt und Ausbruch. Doch nichts dergleichen. Etwas musste ihm auf dem letzten Wegstück diesen Zahn gezogen haben. Geradezu beschämt, ja servil, sah ich den Grafen aus dem Verschlag klettern. Viel hätte wohl nicht gefehlt, und er hätte seinem Lakaien den Griff der Tür aus der Hand genommen, diese höchst selbst seinem Gast aufzuhalten, welcher ihm ins drangvolle Freie folgte und wenig zu geben schien auf den Wortschwall, mit welchem der Graf bemüht war, ihn willkommen zu heißen am Ort eines groß angepriesenen Vergnügens. Viel Vorstellungskraft bedurfte es nicht, all dem eine unmittelbar vorausgegangene Szene abzulesen, in welcher der junge Mann kein Hehl daraus gemacht, für wie unschicklich und misstönend er die kleingroße Zornesarie des Älteren befand. Dass ich nun der ganzen Gestalt dieses Kutschgastes im hellichten Tagesschein ansichtig ward, änderte wenig an seiner Schattenhaftigkeit. Es gab dem Schwarz, in welches er von Schuhen über Beinkleid, Weste und Justaucorps bis zum Hut gewandet war, lediglich ein mattseidenes Glänzen. Was er an Schnallen und Bestickung Schmückendes an sich duldete, war in stumpfem Silber gehalten, Das Weiß von Strümpfen, Hemd, Halstuch dagegen von einer eher vorwurfsvollen, denn edlen Reinlichkeit. Allein das Übermaß an Rüschung, welches an Brust und Hals hervorquoll, übte Verrat am Eindruck selbstverständlicher, natürlicher Zurückhaltung. Der Mann konnte nur wenige Jahre mehr zählen denn meiner selbst. Doch nicht nur Gewand, auch seine ganze Haltung, seine Miene sprachen von einem alten Leben des selbst auferlegten Zwangs, der Disziplin, welche ein pflichtversessener Geist sich und seinem freudlos gehorsamen Leib abtrotzte. Dabei hatte die Natur ihn gestraft mit einem geraden, straffen Wuchs, einer adonisgleichen Ebenmäßigkeit des Antlitzes, einer selbst mit steter Mühe nur oberflächlich verkniffenen, traumverlorenen Sinnlichkeit der Lippen, langwimprigen Tiefe der dunklen Augen, welche allesamt ihn hätten bestimmen müssen, mindestens zum Kavalier, Galan, wenn nicht zum Libertin. Wer aber seiner selbst allerzeit mit strafender Strenge jedes Nachgeben versagt gegen die Mächte der Anlage, Freude, Erfüllung, der ist es zutiefst gewohnt, mit Ingrimm auch jedes Dulden und Gönnen all jenen vorzuenthalten, die, sei's reuig, sei's lustvoll, weniger Widerstand geben gegen die Versuchung. Ich gesteh's. Ich hatte vom ersten Anblick an den heftigsten Widerwillen gefasst gegen diesen Menschen und hätte ihn wohl auf irgendweise ähnlich gefasst gegen jeglichen, den ich an seiner Stelle an Amaliens Seite erblickte. Doch glaubt mir, euch wär's bei teilnahmslosestem Urteil nicht anders ergangen, spätestens wenn ihr Zeugen geworden, wie er Amalia, meiner Amalia, dieser Göttin auf Erden, behilflich war beim Aussteigen aus der Kutsche. Oh, welch kalte, welch verflucht andressierte Formvollendetheit! Ich, mit all meiner brennenden Liebe, hätte niemals vermocht, so höflich galant meine Hand zur Stütze darzureichen, die ihre so firm und züchtig zu empfangen, das Haupt zum dienenden, ermunternden Gruß zu heben und, Amaliens Bahn folgend, zu senken. Nein, wahrhaftig! So hätte er eine wirkliche Göttin aus Olympsphären auf den staubigen Irdenboden geleiten dürfen, ohne den leisesten Anlass zur Klage zu geben. Doch ob Amalia, ob Aphrodite, ob Waschweib, wenn der Moment es gebot, hätte er allen und jeder keinen Deut anders hinabverholfen. Die erwiesene Ehre galt nicht der Person, sondern der Form, dem Zeremoniell. Sie gestand der Nachlässigkeit keinen Grund und kein Recht zu, sie zu behelligen, abzuändern. Doch gestattete sie dies exakt, ebenso wenig der Zuneigung, Liebe. Es hätte meine Abscheu gezähmt, hätte ich mich in ihr wenigstens geeint gefunden mit Amalia. Doch oh, wie peitschte es erst meinen Hass hoch, dass ich die Geliebte, die dargebotene Hand mit einem Lächeln huldvoller Dankbarkeit ergreifen sah. Diese Erscheinung, die in ihrer Helle von einem überirdischen Schein umstrahlt schien, gewandet in ein Kleid von Crème und Perlmutt, welches in seiner wahren Schlichtheit die forcierte Strenge der schwarzen Gestalt vor ihr geradewegs verspottete, dieses Antlitz, diese tiefdunklen Augen von einer Zartheit und Schönheit, denen kein Bestand vergönnt sein konnte in diesem Tränental, doch eine Ahndung mitteilend von einer besseren, reicheren, gerechteren inneren Welt hinter dieser makellosen Stirn. Dieses, mir so heilige, sich gemein machen zu sehen mit solch einem höfischen Erdenwurm, oh, keine Axt hätte vermocht, mir in die Brust einen böseren Spalt zu keilen. Was aber die Wunde in meinem Busen umso klaffender bluten ließ, war, dass sämtliche Verteidigungslinien überrennende Eingeständnis, was die ungekannte Unterwürfigkeit des Grafen, die Selbstgewissheit des Jünglings, die duldende Huld Amaliens bedeuten mussten. Dieser schwarzstrenge Schuft durfte Hoffnung, wenn nicht gar schon ein Recht haben, auf meine Angebetete. Hätte nicht dieser Schlag mir Sinne und Glieder ohnmächtig gemacht, ich hätte mich wohl nach vorne zu der Kutsche gestürzt und gewütet, bis ich wenigstens einen von uns entleibte. So aber ward ich starrer und stummer Zeuge, wie Amalia im Geleit des finsteren Usurpators sich in das Gedränge reihte zur schmalen Steinpforte und Treppe, dem einzigen Zulass zu dem gewaltigen Holzrund, und alsbald meinen Blicken entschwand. Auch ich wäre daraufhin wohl enteilt, wäre zährenüberströmt von dannen gerannt, auf ein Nimmerwiedersehen, mir wer weiß was anzutun, hätte meine Liebe lebendig begraben, auf dass ich den kläglichen Rest meiner Irdenfrist unablässig ihr Stöhnen und Scharren aus dem Grab meiner Brust vernommen. Hätte ich nicht zwischen die rastlose Reihe der Kutschen hindurch noch das Bild erhascht von Amalia, die das Haupt umwandte, die Menge abzusuchen. Und hätte nicht ihr springender Blick den Gesuchten, niemand anderen denn meiner selbst, grad noch gefunden und erkennend und grüßend meine Augen gefasst. Hätte sie mir nicht flüchtig, doch mit ernstem Gewicht zugenickt. Kaum länger denn zwei Liedschläge währte all das, und sogleich war jegliche Spur davon wieder verwischt. Hatte Amalia sich zurück zu Vater und Begleiter gewandt, als kenne sie keine andere Gesellschaft hier und auf der Welt. Doch dies eine flüchtige Nicken war Erinnerung und Bestätigung, dass wir eine Verbindung, eine Verabredung hatten, welche unberührt bleiben sollten von allen und allem hier. Das scheuchte die erdrückende Verzweiflung ein Stück weit zurück, ließ meine lediglich geduckte, damals noch stets voreilige Hoffnung recken das Haupt. Vor allem aber gemahnte es mich, dass, gleich wie die Dinge standen, ich Amalia, so ich sie liebte, mindestens dies schuldete, sie ihr Versprechen einer Erklärung einlösen zu lassen.
23. Nicht stillstanden, während ich also verharrte, freilich meine Gedanken. In zwei Lager hatten sie sich geschieden und waren in eifrigsten Zwiestreit verwickelt. Die eine Seite setzte mir, fast schien's mit einer gewissen besserwisserischen Lust am Leid, sehr vernünftig auseinander, dass wohl der Graf es darauf abgesehen hatte, diesem fremden, finsteren Freier Amaliens Hand in der Ehe zu reichen, und riet mir als einzig gangbarem Weg zu möglichst baldigen Einsicht und Resignation. Die andere in meinem Schädel disputierende Partei jedoch wollte das eine so wenig wie das andere zugeben. Sie glaubte spitzfindig, all jene Kleinigkeiten zusammen, welche irgend gestatteten, andere Schlüsse zu ziehen. Und sollte allem, rein im Konjunktiv, dennoch so sein, dann keine andere Antwort zu denken, denn bis auf den letzten Atemzug zu kämpfen um Amalia und unsere Liebe. Warum etwa sollten Anstandsdame und Schoßhund daheim im Palais zurückgelassen sein, wenn nicht, weil Avancen des Jünglings durchaus erwünscht seien und keine Störung erfahren sollten? Nun, war das erwartete Spektakel nicht zu roh und blutrünstig für die Nerven alter Damen und überzüchteter Köter? Und war die Anwesenheit des Vaters nicht Garant genug gegen jegliche Unzüchtigkeit? Derart ging das hin und her und noch viel dergleichen. Am eifrigsten haderten jedoch beide Seiten um jene, wie in meine Seele geritzten Worte aus Amaliens Billett. Verdammt und erlöst sei sie, seien wir, selbst meine, gegen jede Vernunft streitende Seite wollte nicht recht Argument finden, dies habe nichts zu schaffen mit jenem dritten Kutschgast. Nun aber, falls sie ihm versprochen wäre und ihm wahrhaft zugetan, erlöst also von der unmöglichen Liebe zu mir, weshalb wäre sie dann verdammt? Und wie dann auch ich erlöst? Sollte Amalien aber die Ehe bestimmt sein mit jenem Mann und sie keine Zuneigung zu ihm empfinden, was gewiss einer Verdammnis gleichkam, wo wohnte dem dann Erlösung inne? Mehr und mehr fand ich mich vor der Pforte des Hetztheaters allein gelassen mit dieser Gedankenmühle. Nach und nach hatte sich doch der Strom an Menschen durch das Nadelöhr des Einlasses gefädelt, hatte den kupferklimpernden Obolus entrichtet und war zu den Rängen entstiegen. Allmählich war das Nachdrängen von der Landstraße her auch ausgetröpfelt und um mich verblieben nur mehr einige Lakaien, Sänftenträger und jene Schaulustigen, ohne die nötigen Groschen zum Eintritt, welche dennoch hier lungerten, weil ihr Heim, so sie eines kannten, allemal trostloser war, denn selbst das gelehrte Feld hier. Die einen hielten miteinander Plausch, andere schmauchten ein Pfeifchen, die dritten legten sich am Wegrand ins niedergetrampelte Gras, bargen mit dem Hut ihr Antlitz vor den Stacheln der Sonne und gaben sich bis zur Rückkehr ihrer Herrschaften einem Nickerchen hin. Solch Ruhe war mir nicht vergönnt. Bis zu Amaliens Rückkehr war ich schweißüberströmt wie an diesen Ort gepflockt und wäre dem kreisenden Dröhnen meiner Gedanken ganz ausgeliefert gewesen, wäre diesem nun nicht ein mächtiger Gegenhall erwachsen. Bis jüngst war ich umspült gewesen von einem rumpelnden, rauschenden Lärm, gestaltlos wie das Tosen sturmgepeitschter See. Dieser war abgeflaut, hatte sich mit der Menschenbrandung im hölzernen Riesenbottich gesetzt, hatte sich zu einem Murmeln beschwichtigt. Doch während ich mich in den Disput meiner Vernunft, Verzweiflung und Verliebtheit versenkte, begann etwas hochzuschwappen in der eben geglätteten Oberfläche dieses Geräuschs. Dass man endlich die Gewissheit genoss, rechtzeitig zum Spektakel seinen Platz eingenommen zu haben, erfüllte das Publikum nur kurz mit jovialer Zufriedenheit. Als selbige Spektakel eine kleine Weile zu lange auf sich warten ließ, erfasste die Ersten eine Ungeduld, steckte schnell deren Nachbarn, steckte bald alle an. Aus einem undeutlichen Getrappel ward im Geschwindschritt ein anschwellendes Trampeln, der Gleichtritt von mehr und mehr Leibern. Man hatte wortlos beschlossen, den Beginn der Darbietung lautstark herbeizubegehren, und das einhellige Stampfen tausender Füße machte den ganzen Holzkreis zu einer einzigen, gewaltigen Trommel. Wäre dieser hallende Schlag nicht gar so dumpf, wäre das zischende Klirren der Tschinellen, das Gellen der Schalmeien nicht gar so schneidend gewesen, es hätte die Fanfare der türkischen Musik nicht länger vermocht durchzudringen und gleichsam Kapitulation vor dem tobenden Begehr wie Befehl zu dessen Einhalt zu gebieten. Ihr möchtet wohl meinen, dass mir all das bekannt genug begegnete von meinem eigenen Besuch in jenem übergroßen Paukenkessel. Doch gerade das machte es mir nun umso fremder, da ich buchstäblich außen stand. Ich hörte, ich spürte unter meinen Füßen, ich sah am aufstaubenden Zittern der Bretterwand jenes blutrünstige Beben, welches die versammelte Masse als eines mitriss, und mich durchfuhr ein tiefes Unverständnis, wie ich je williger Teil davon gewesen. Ein Unverständnis, welches nur Maske war einer Scham darob, dass ich es nur zu wohl begriff und nun gleichsam schaudernder Zeuge meiner eigenen, niederen Verführbarkeit ward. Immerhin war der erste Hunger dieser tausendgliedrigen, tausendkehligen Bestie gesättigt. Ihr Pauken und Brüllen sackte zurück in ein unbestimmtes Branden, kurz bevor die türkische Musik mit einem triumphierenden Verausgaben der Kräfte ihr Schlusscrescendo erreichte. Ich wusste, dass nun der Intendant die Manege betreten haben musste, seine Begrüßungsansprache zu halten. Und ich fehlte gewiss nicht groß in der Vermutung, dass er der nämliche, großsprecherische Geck in einem ähnlichen Aufzug von staubiger, geflickter Glorie war wie einst, als ich zu seinem hochverehrten Publikum, den geneigten Herrschaften und wahren Kennern und Genießern der außergewöhnlichsten Darbietungen zählte. Ich sah ihn mit seinem schmalen Bärtchen, den Federhut in geheuchelter Demut ziehend, auch so vor meinem inneren Auge, und hörte das Schnarren, riet die blumigen Verheißungen seiner Worte, als stünde er geradewegs vor mir. Was an Johlen und Pfiffen, an höhnischem Klatschen immer wieder aus dem Rauschen des Menschenmeeres drang, war mir Bestätigung genug, dass die Geste des Mannes noch immer groß, doch ihr Effekt eher einer von Kläglichkeit war. Allemal aber genügte sein Auftritt, die kurze Spanne zu überbrücken, welcher die Hetzknechte zur Vorbereitung der ersten Attraktion bedurften. Hier hätten mich nun Erfahrung und Vorstellung im Stich gelassen, hätten mir nicht die Handzettel die Abfolge der Darbietungen vorab verraten. Als Ouvertüre gleichsam stand auf dem Programm ein so altvertrauter, wie in der Wirkung stets zuverlässiger Spaß. Ein Fuchsprellen, welchem hier lediglich durch das Versprechen ein besonderer Reiz gegeben, dass nicht weniger denn 4 Dutzend Tiere dazu versammelt seien. Jetzt also mussten soeben die Hetzknechte mannshohe Rollen von Stoff hereinschleppen und sie am Boden zu Bahnen auswickeln, welche sich quer durchs Arenenrund spannten. Dies getan, würde sich an jeder Ecke dieser leinernen Streifen einer der Knechte postieren und den dortigen Tuchzipfel aufnehmen. Unterdessen sollten draußen die übrigen Helfer die wahren Akteure zu ihrem großen Auftritt bereitet haben. Mir dünkte auch, ich hörte aus der Richtung der Pferche rechts neben dem Theater ein Jaulen, Scharren, Kläffen und dazu harsches Anherrschen, das Schlagen von Knüppeln auf Holz und gelegentlich dumpfer auf Fell und Fleisch. Dünkte, ich ahndete den wild wuselnden Weg der Meute durch die Brettergänge von ihren Gefängnissen zu einem der Einlässe in die Arena. Das windende, wurlende Geknäuel, das Wogen von rötlichen Pelzen, in welches die Hetzknechte immer wieder mit ihren Knüppeln droschen, um kämpfende Kontrahenten zu trennen, zitternd erstarrte Feiglinge anzutreiben oder schlicht aus roher Freude. Endlich schürzte das Scheppern und Krähen der Musik sich zu einer zweiten Fanfare, dem Signal, dass die räudigen Gladiatoren ihren Schicksalsgang antreten durften. Man öffnete das Gatter. Und da der ungesellige Reineke nichts dringlicher sehnte, denn der Zusammengepferchtheit mit seinen Artgenossen zu fliehen, ergoss sich sogleich der ganze Schwall Füchse in die Arena. Ich hörte das Johlen, mit welchem die Menge sie einhellig empfing, und vermochte fortan mir zu dem Jubeln, Stöhnen, Lachen dieser Tausendkehle ein wohl recht getreues Bild vom Fortgang des Schauspiels auszumalen. Heisa! Da muss der erste Fuchs auf eine der Stoffbahnen geraten sein, welche von den geübten Knechten an allen 4 Ecken flink straff gerissen wurde, so dass es den Rotpelz in die Luft schleuderte. Och, hier war ein anderer wohl gerade noch vom hochschnellenden Tuche gestrauchelt. Hussa, nun hatten vielleicht 2 der Tiere ihre keifende Keilerei noch bis in das Theaterrund getragen und waren, ineinander verbissen, gemeinsam auf eine der Stoffschleudern geraten und sich überschlagend in die Luft gestiegen. Haha, wie drollig hatte es jenem bei der unsanften Rückkehr auf den Erdboden das Kreuz zerschmettert, und wie komisch versuchte er jetzt noch, sich mit den Vorderpfoten durch die Holzspäne fortzuschleppen. Da aber gab es plötzlich ein großes Verstummen, als hätten die unzähligen Menschen mitten im Rausch der Belustigung alle zum selben Moment Atem geschöpft. Und mein Blick hob sich, noch ehe ich recht wusste, warum, zum obersten Rand des Holzkolosseums. Und in der Tat hatte sich ein Fuchs in solch glücklicher Weise, in solch vollendetem Augenblick auf einer der Tuchbahnen wiedergefunden, dass ihn deren straffender Schwung geradewegs in den Himmel heben zu wollen schien. Sein zappelnder, verrenkter Flug hob ihn am Scheitelpunkt bis in solch eine Höhe, wo selbst ich seiner für einen Liedschlag lang ansichtig ward. Ein rötlicher Wischer nur im gnadenlosen Blau des Firmaments, doch mir schien's damals fast, als vermochte ich zu erkennen, wie das Tier verblüfft und fragend in die Sonne, ins Jenseits dahinter starrte, bevor sich die Schwerkraft in seinen Pelz krallte und es, gegen alles Strampeln der Beinchen um einen Halt in der Luft, zurück zur Erde zerrte. Ich vermeinte, das krachende Aufschlagen zu hören noch über den bereits während des Abstiegs einsetzenden frenetischen Jubel. Mit jenem Fuchs hatte freilich auch die Darbietung ihren Zenit überschritten, was an übrigen Tieren mehr oder minder lebendig durch die rotgefleckten Späne schaumspeichelnd spurte und kroch, das brachte man offenbar pflichtschuldig doch flink noch zu Tode, da nun kein größeres Gaudium mehr daraus zu pressen war. Dann hob schon wieder das leiernde Kreischen der türkischen Musik an, und ich spürte das Publikum in vorläufiger Zufriedenheit die Eindrücke nachkauen, Sättigung des ersten Bluthungers daraus zehrend, aber ihnen ebenso Appetit auf üppigere Mahlzeit vorschmeckend. Jetzt, da ich so außen stund, kam es mich an, wie sehr doch die Menge der Menschen im Hetztheater selbst einer einzigen, gewaltigen Kreatur glich. wie sehr all die Augen einstarren, die Münder einschlund wurden, vereint in einer brüllenden Gier, welche gefüttert werden wollte mit dem Sterben niederer Wesen. Dieses Biest schluckte und verdaute und schied aus all das malträtierte Fleisch, weil sein eigener Geist ohne starke Sensation nichts mit sich selbst anzufangen wusste. Noch mehr wohl aber, weil dies Raubtier sich auf diese Weise vermeintlich zu erheben vermochte über alle anderen Arten, weil es sich seine Macht bewies und seinen eigenen Sieg über die Sterblichkeit einredete und dass es allein unter allen Geschöpfen zum Leib auch noch eine Seele besäße. Befremdete mich schon der Gedanke, dass ich selbst eine Faser im Korpus dieses Leviathans gewesen, so ließ mich vollends das Bewusstsein erbleichen, dass in diesem Augenblick meine Amalia sich nicht minder tief in dessen Gewebe eingewirkt fand. Wohl saß sie gepfercht zwischen ihrem Vater und jenem finsteren Gast, von denen gewiss zumindest der eine bereits ganz aufging in dem alles erfassenden Rausch der stolzen, eitlen Grausamkeit. Doch vermochte ich nicht mehr Amalia, die aus ihrer Abscheu verseucht das Grafenherz erquickenden Schauspielen nie ein Hehl gemacht und die jegliche Not anderer Wesen wie am eigenen Leibe empfand, dort vorzustellen, denn als einen glühenden, unbeugsamen Stachel des Mitgefühls in dem tobenden, begehrenden Fleisch. Freilich waren meine geistigen Etüden über Amaliens edle Reinheit von unreinem Eigennutz. Galten sie letztlich doch der Frage, wann es ihr wohl gelänge, jenen wohlkalkulierten Ekel, jene gespielte Schwäche des Herzens zu präsentieren, welche es ihr erlauben würden, sich aus dem lechzenden Rund zu verabsentieren. Bereits der Auftakt und ein bloßes, munteres Fuchsbrellen zudem war dazu gewiss nicht geeignet, ohne Verdacht zu erregen. Noch weniger freilich Item 2 und 3 auf dem Handzettel, welchen ich zerknittert und schweißfeucht einmal mehr aus der Rocktasche kramte und studierte, obwohl ich ihn seit Tagen hätte auswendig aufsagen können. In Unhoffnung, die gedruckten Lettern möchten sich heimlich gewandelt finden und mir in der Abfolge anderes verheißen, denn die Verkörperung eines beliebten Schwanks mit einem verkleideten Ferkel, zwei Hunden und dem Panther als Komödianten. Dann eine animalische Allegorie auf die Gefallsucht mit Ebern, Gänsen, Papageien. Insbesondere letztere mochte zwar auch der Graf eine schwer erträgliche Zerstreuung befinden, doch gewiss nicht auf jene Art, welche Amalia zum Vorwand benötigte. So also stund und harrte ich weiter, während von drinnen groteske Märsche, kieksende Arien, ein zunehmend ermüdendes Gelächter der Menge erschollen. Die Hitze des Tages, versetzt mit den beißenden Dünsten von Schweiß, Kot und Blut, gerann gleichsam zu Galert. Wespen umschwommen mich, schnupperten an mir, bis ich eine erschlug und sie sich weiter auf die Suche begaben nach weniger wehrhaftem Fleisch, von welchem sie zwacken mochten. Ein wenig wanderte ich auf und ab, trat Staub auf, seufzte, gähnte, doch nichts wollte meinen ungeduldigen Unmut lindern. Dann aber verriet mir das Rumoren aus dem Theater, dass jene Darbietung erreicht war, auf welche ich meine Hoffnung gesetzt, sie möge der Zündfunke sein für Amaliens und mein Stelldichein. Einen einzigartigen, erstmaligen Versuch hatte man annonciert, und wenn nun vernehmlich ein Schweigen alle außer die größten Scherzbolde und gröbsten Rabauken im Rund ergriff, so spürte ich unbesehen, dass es diesmal eine widerwillige Ehrfurcht zur Ursache hatte. Nicht das Geschöpf, welches man wohl gerade ahndungslos am Strick in die Arena geleitete, war die Außergewöhnlichkeit. Ein ungarischer Ochs in den Pferchen entlang des Wegs zum Theater hundertfach gratis zu besichtigen. Sein Kontrahent war's, welcher den Reiz und den Schauder brachte, die menschliche Erfindungskraft. Mit höchster Segnung und interessiertester Anteilnahme des kaiserlichen Kriegsministeriums würde man die Wirkung auf das massige Tier erproben, der neuesten, eine triumphale Verheerung versprechenden Granaten. Und es musste freilich das Herz jeden Subjekts ihrer Majestät erheben, mit welch furchtbarer Ingenuität, fataler Macht ausgestattet, man das Heer ins Feld sandte. doch wollte bei manchem darunter wohl auch in den Eingeweiden der ungute Gedanke nagen, dass dort im Felde der eigene Sohn, Bruder, Angetraute mit seinem verwandten Blut und Leib ganz ähnlichen Kräften würde ausgesetzt sein. Und man spähte mit zwiegespaltenem Sehnen darauf, wie dem angepflockten Rind die eiserne Granate auf die Stirn gebunden ward, zwischen die geschwungenen Hörner, die träg dunklen Augen. Das letzte, unbehagliche Feixen im Holzkessel verstummte nun auch. Selbst das lungernde Gesindel um mich herum schaute, horchte auf und ließ seine glimmenden Pfeifen sinken. Der ganze Tag schien seinen Atem anzuhalten. Der Intendant höchstpersönlich hatte Feuer an die Lunte gelegt. Tief in meiner Brust empfand ich, dass sogleich mehr bersten sollte, denn der Schädel eines Ochsen, dass auch an meinem Lebensfaden ein Funken entlang schnurrte und es in mir, in meinem Dasein etwas sprengen sollte, auf das bald kein Stein mehr auf dem anderen bliebe. Für den Bruchteil eines Lidzuckens war's, als sauge es alle Luft in den Mittelpunkt der Manege. Dann tat es einen gewaltigen Schlag, welcher sogar mir vor dem Theater noch die Trommelfelle eindrückte. Ein Schlag war's, als wäre das Blau des Himmels selbst krachend zerrissen. So betäubend, dass auch das Publikum sich erst drei Atemzüge später wieder seiner Leiber, seiner Hände und Kehlen besann und auf diesen Blitz einen bebenden Donner des Jubels losrollen ließ, welcher mitsamt dunkelgrauer Rauchschwaden sich über den Rand der Arena gen Firmament erhob. Ein Nachtzittern durchlief mich. Ich musste nicht ansichtig werden, wie die Explosion gewütet, gemalt hatte, mit Fleisch, Knochen und Hirn. Ich empfand sogleich im Herzen. Es war geschehen, war entschieden. Dieser Paukenknall hatte den Auftakt geschlagen, meine Geliebte auf den Weg zu bringen zu mir. Benommen mehr von dem, was mich erwartete, denn von dem Bersten eben schlich ich zum steinernen Einlass des Hetztheaters und postierte, bereitete mich zum Empfang der Angebeteten. Man hatte drinnen wohl noch nicht den derart unordentlich enthaupteten Kadaver hinausgeschleift, da erschien sie wahrhaftig. Doch Amaliens makellose Helle war einer gräulichen Blassheit gewichen, welche verriet, dass ihr die Anblicke in der Arena nicht allein in der Vortäuschung zugesetzt hatten, welche mir jedoch auch wenig Gutes verhieß, ob der Kunde, welche sie mit sich brachte. Ich sah es ihren Augen an, dass sie bei ihren Schritten durch die Pforte keine Erleichterung empfand, sondern sie ein grausames Schauspiel hinter sich gelassen, lediglich um das nächste zu beginnen. Wie gerne wäre ich sogleich zu ihr gestürmt, sie in die Arme zu schließen und sie und meiner selbst zu vergewissern, dass nichts sein könne, über welches meine Liebe nicht obsiegte. Doch da bereits kapitulierte ich schon, zog sich die ach so übermächtige Liebe hinter die Linie der Heimlichkeit zurück. Nein, freilich, vor fremden Augen durften der Lehrbub und die Grafentochter einander nicht kennen und erst recht nicht vertraulich, zärtlich gar zeigen. Mehr gestatteten wir uns als Gruß nicht, denn eine Begegnung der Blicke und unser lang ersehntes Wiedersehen begann sogleich mit einem Abschied. Ich wandte mich von Amalia und trollte mich an die Seite des Holztheaters zu der kleinen Behausung der Hetzer, welche verlassen lag und an ihrer einen Wandecke zum Gehegezaun ein von Sonne und Neugier abgeschiedenes Fleckchen bot. Amalia folgte mir mit beiläufigem Abstand zur wahrhaften Wiederzusammenkunft. In einem Dunst von Wegstaub, Sommerfäulnis, Blut und Angstschweiß schlossen wir endlich uns wieder in die Arme. Und für eine trunkene Sekundenewigkeit geschah dies mit einer dem Verhungern nahen Heftigkeit. Klammerten, pressten wir uns aneinander, fanden unsere Münder sich, als wollten sie einander die Lippen blutig beißen, vergruben wir unser Antlitz in der Nackenbeuge des anderen, wo fatal dicht unter der Haut das quicke Lebensblut pulste. Getrieben von einer Ahndung, dass wir das stumme Begehren mussten sprechen lassen, so lange als möglich, bevor das erste wahrhafte Wort uns würde entzweien. Wenn wir wie Ertrinkende wirkten, dann, weil wir bereits ein Schicksal empfanden, gnadenlos um unsere Fesseln geschlungen, uns in lichtlose Tiefen zu zerren. Doch was ist herber denn die Pein, das Liebste an sich gepresst zu halten in aller Süße und dabei zu wissen, dass man es wird lassen müssen? Wir stießen keuchend, ungestillt uns voneinander. Mich freilich reute es sogleich, und meine Hände, mein Mund, mein Leib wollten doch wieder die Vereinigung mit denen Amaliens haschen. Sie aber tat einen entweichenden Schritt zurück, alle Herrschaft des Begehrens aus ihr gefahren, allein erfüllt von Entschluss und Pflicht, ihre Botschaft der Verdammnis und Erlösung zu überbringen. Von solch bedauernder Hoffnung, leuchtender Trauer war ihr Blick auf mich, dass es all meines Willens bedurfte, mir nicht mit den Händen die Ohren zu verschließen und lallend zu überbrüllen, was immer Amalia anhob zu sprechen. Nur das Begreifen, welch Tapferkeit meine Liebste, in der es gewiss nicht minder bebte, bewies, trieb mir letztlich solch Feigheit aus. Selbst Amalia empfand wohl, ihr Mut möge sie verlassen, wenn sie nun noch Präambel machte, und sie sprach's kurz und geradeaus. Im Hetztheater hatte die türkische Musik wieder eingesetzt, eine Wolfsjagd anzukündigen. Doch das war mir ein Säuseln gegen das Dröhnen von Amaliens Flüstern. Ich bin versprochen. Es gab für mich auf den Granatenschlag dieser Worte eine Antwort nur, jene, welche uns beide am eigenen Leib weismachen sollte, dass sie nur Lüge sein konnten. Ich stürzte zu Amalia und riss sie in eine heftige Umarmung. Doch auch wenn ihr dieser eine grausame Satz nicht minder die Augen hatte übergehen lassen denn mir, entwand sie sich noch im gleichen Moment, wehrte aller weiteren meiner Zudringlichkeiten entschieden, trocknete die versiegten Zähren und sprach den gänzlichen Rest aus, all dessen, was ich nicht wahrhaben wollte. »Ich bin versprochen«, wiederholte Amalia nach tiefem Atemschöpfen, nicht duldend, dass ich auch nur ein Jota dieser Wahrheit auswische, und fuhr diesmal fort. »Bin versprochen dem Baron W. Ihr saht ihn wohl bei unserer Ankunft an meiner Seite. Ich erregte sein Auge, gefiel ihm auf einem kaiserlichen Ball zur Heimkehr seines Regiments. Oder mag sein, dass ihn erregte, ihm gefiel der Stand meines Vaters. Er seinerseits gefiel meinem Vater. Noch ist er zwar ein bloßer Baron, doch es heißt, als Offizier tat er sich weit über sein Alter ehrenvoll hervor. Die Kaiserin, munkelt man, kenne schon seinen Namen. Allein einer weiteren siegreichen Schlacht, munkelt man, bedürfe es noch, dann winkten majestätische Huld, ein Posten im Kriegsministerium, eine Erhöhung des Standes. Und noch ist er ledig. In 2 Wochen zieht er wieder ins Feld. Und es ist mit dem Grafen, meinem Vater, beschlossene Sache. Wenn es gelingt mit Sieg, Posten, höherem Stand, dann gehört dem noch Baron W. auch meine Hand. Amalia hatte dies alles mit scheinbarer Unberührtheit vorgetragen, doch eben mehr rezitiert denn wahrhaft gesagt. Auch ihre Pointe hatte sie sicherlich wohl überlegt und vorbereitet. Doch nun verlor ihre Stimme den gewählt festen Stand, drängte sich mit wieder aufsteigenden Tränen. »Ich bin versprochen, bin Kriegsbeute binnen des Herbsts.« Und nun fiel Amalia mir in die Arme. Diesmal jedoch war ich's, der liebende Erwiderung weigerte. So schneidend, sehnend ich Amalia an mich gedrückt fühlte, ward ich zum starren Klotz. »Und ihr duldet dies?« herrschte ich sie voller Vorwurf an. Amalia wusste sichtlich nicht recht, ob mein Unverständnis ein Auflachen oder einen verzweifelten Seufzer verdiente. Wie könnte ich mich widersetzen? Und gerade weil ich die Wahrheit dieser Worte wusste und wie ohnmächtig wir beide waren vor dieser Ordnung der Welt, verlangte ein Schwarzes in mir, dass auch Amalia diesen glühenden Stich der Ungerechtigkeit zu spüren habe. »Freilich, der Baron ist ein schneidiger Mann«, versetzte ich. Nun vermochte sie anders nicht, denn bitter zu lachen und meine Niedrigkeit mit brennendem Blick zu strafen. »Das glaubt ihr, dass ich es mit dem geringsten Hauch Freude tue, dass auch nur der kleinste Teil von mir es ersehnt?« Freilich wusste ich, wie sehr ich Amaliens Verachtung verdiente, glaubte in Wahrheit nichts dergleichen. Aber ihr kennt, wie gern die Beleidigtheit wissend sich verbohrt. Wenn dem nicht so wäre, wie vermochtet ihr denn auch nur den Gedanken an eine Ehe mit dem Baron zu ertragen, auch nur den Handkuss eines anderen, wenn es nicht gelogen wäre, dass ihr mich liebt, mich allein? Ich sprach das laut und gallig nicht nur für Amaliens Ohren, sondern auch um jene Stimme in meinem Inneren zu übertönen, die flehentlich mir gebot, doch aufzuhören. Amalia aber schaute mich an, fasste meinen ausweichenden, insgeheim schambergenden Blick und schien nun erst zu begreifen, wie ernst es mit meinem Unverständnis war. »Du begreifst wahrhaft nicht. Ich muss, ich kann es nur tun, weil ich euch liebe, euch allein. Siehst du nicht, nun haben wir Hoffnung.« Ich vermag nicht zu sagen, ob sich ihr Sinn mir verschloss oder ich vorsätzlich meiner selbst, dem wohlgeahndeten Sinn. »Natürlich haben wir Hoffnung. Noch ist nichts entschieden, die Schlacht nicht geschlagen. Es kann der Baron in Schande zurückkehren statt in Ehre. Er kann fallen im Feld.« Amalia goss das kalte Wasser eines weiteren, höhnischen Lachens auf meinen steigenden Eifer. »Das ist eure Hoffnung? Dass wir zu warten haben auf den Nächsten, der da kommt? Auf ein neues Suchen und Schachern meines Vaters? Warten, dass wir uns wieder hier einfinden müssen? Das hofft ihr?« »Ich hoffe auf Zeit.« »Zeit? Was bringt uns Zeit? Zeit hatten wir. Zeit ist nur Qual. Aufschieben des Unvermeidlichen. Mit Ansehen, wie ihr blind werdet und schwarzen, schwerenden Träumen nachhängt. Begreife doch, Geliebter, unsere Hoffnung ist meine Ehe mit dem Baron. Lasst uns beide beten für eine siegreiche Rückkehr, für eine baldigste, fruchtbare Verbindung, denn dann endlich bin ich frei, frei für euch.« Einen Moment lang überkam mich eine widersinnige Erleichterung, musste Amaliens Verzweiflung doch offenbar ebenso groß sein wie meine und sie in den Irrsinn getrieben haben. Wie sonst vermochte sie dergleichen Närrisches zu sagen, in einem Ton vernünftigster Überzeugtheit? Doch sprach sie lediglich aus den Wahn der Welt. »Seht und gesteht doch, den Krieg gegen meine Pflicht müssen wir einmal verlieren. Einer Tochter von meinem Stand wird im Leben nie anderes gewährt sein, denn Ehe oder Kloster und nicht Leben.« Amalia gab mir einen Kuss, doch der war traurig und Mittel nur, das Weitere dieser Worte nicht aussprechen zu müssen. Mich schauderte im Begreifen, was die Unmöglichkeit unserer Liebe Amalia hatte also wahrhaft erwägen lassen. Ich mochte in der schmerzlichen Unbefriedigtheit meines Begehrens wohl auch dahin gedacht haben, ich würde, ehe ich mich fügte in ein halb erfülltes Leben, lieber dem Ganzen ein ewiges Ende bereiten. Doch war dies mehr nie denn eine trotzige, leere Geste. Amalia, empfand ich, hatte in stillem und klarem Ernst bereits vor der Entscheidung gestanden und die Möglichkeit keineswegs leichthin verworfen. Nein, leben vor allem, muss und will ich. Müssen wir, aber ob ich will oder nicht, auch heiraten, von Stand und nach Wahl meines Vaters werde ich müssen. Warum also vergebens wehren und dagegen unsere Kräfte zum Streit aufreiben, wenn hinter der vermeintlichen Kapitulation mein heimlicher Triumph nur wartet? Was schuld ich denn, Vater, Welt, Gott? Schulde ich in dieser Sache denn Liebe? Nein. Ich schulde, mich zur Gemahlin zu geben, unbefleckt und einen Erben von unzweifelbar reinem Blute zu schenken. Das, und das allein ist meine Pflicht. Wohlan! Und hier schlich sich nun endlich jene Bitternis in ihre Stimme, welche ich im trocken Vorangesprochenen sträflich misste. Wohlan, lasst mich meine Pflicht erfüllen, lasst es mich bald und freudig tun. Meinen heftig hochbegehrenden Einspruch sperrte Amalia hinter meine Lippen mit zwei sanft aufgelegten Fingern. »Bald und freudig«, bekräftigte sie, »denn wenn diese Pflicht getan ist, wenn endlich ich Gattin bin und Mutter, dann endlich bin ich auch frei zu lieben, euch zu lieben.« Amalia wollte mich herzen und küssen, doch ich stieß sie fort, wollte nichts schmecken von dieser faden Vertröstung auf jenes, was doch und noch sie mir wieder vorenthielt. »Das ist eure Hoffnung«, versetzte ich, »euch einem anderen hinzugeben, den ihr nicht liebt, wie ihr zumindest behauptet, um mir dann in unbestimmter Zukunft, ja, was, die Brosamen von der ehelichen Tafel hinzukrümeln wie eurem Schoßhund, auf dass ich sie eifrig und dankbar aufschlecken möge? Das nennt ihr Hoffnung?« War es Erschöpfung ob meines beharrlichen Verweigerns des Verstehens, oder hatte ich eine Wundheit berührt in Amaliens vermeintlich eherner Überzeugtheit? Allemal klang sie nicht länger derart überlegen. »Glaubt ihr nicht, ich lebte lieber in einer Welt, da wir uns vermählen könnten? Ich leben als euer Weib, ihr als mein Gatte? Wir einander versprochen vor den Augen der Welt und Gottes? Doch warum strebt ihr stets so stur nach dem Unmöglichen? Warum müsst ihr euer Haupt ständig stoßen an den Wänden, die Gott und Menschheit unumstößlich errichtet haben? Ach, mein Geliebter, mein wahr und einzig Geliebter, Mann und Eheweib können wir nun einmal nicht sein und nie werden. Hört doch auf, dies zu erstreben und damit nirgends als zu stetigem Unglück zu gelangen. Ich flehe euch an. Ich sehe es am höhnischen Funkeln eurer Äuglein. Längst bin ich euch genug vertraut, dass ihr mehr als ahndet, wie wenig es Amaliens klagend bittendem Blick, welcher gewöhnlich mich hätte nach Belieben zu schmelzen vermocht, gelang, mich auch nur im geringsten Grade zu erweichen. Lasst uns doch zum Verbündeten machen, den bösen und scharfen Witz des Schicksals. Alles, was man uns strengstens verwehrt, solange wir ehrbare Eheleute werden wollten, das ist geduldet, gestattet uns, sobald ich nur mit einem anderen vermählt bin. In höfischen Kreisen hält man es lange schon so. Die Vernunft wählt die Ehe, den Geliebten, den wählt das Herz. »Eine schöne Freiheit ist mir das«, höhnte ich. Und nun hatte Amalia einen Funken gelegt an die Lunte meines heiligen Zorns. »Eine Freiheit der Grenzen und Bande. Ihr wähnt euch gewiss selbst dann noch frei, wenn man euch in den Kerker sperrt. Ihr müsst ja nur jeden Wunsch ungenügsam zeigen, sich nach draußen zu begeben.« Ja, lacht nur, aber meint nicht, ich hätte nicht selbst schon genügend herbe Tränen gelacht, wie mein Schimpf mir selbst noch zur Prophezeiung werden sollte. »Meinetwegen, lasst euch ins Verlies einer Ehe mit dem Baron schließen, wenn euch das Freiheit bedeutet. Doch wisst, ich begehre euch ganz. Ein Bittsteller am Bett eines anderen will und werde ich niemals sein. Wir sind bestimmt, einander ein und alles zu sein. Ich weiß es gewisser, denn die Farbe des Himmels, die Zahl meiner Gliedmaße. Doch wenn ihr mir wahrhaft nicht alles sein wollt, so seid ihr mir nichts. So sollt ihr auch von mir nur haben, nichts.« Meine Verbohrtheit hatte Amalia ratlos gemacht. »O, wieder und wieder, an meinem Wollen liegt es doch nicht. Das ist gänzlich des euren Zwilling. Aber es geht einmal nicht. Niemand in dieser Welt ließe uns heiraten. Eine standesgemäß vermählte Grafentochter jedoch, die sich mit einem Niederen vergnügt, das kennt, das duldet man ohne großes Aufheben.« »Ha! Jetzt also erfasse ich euren Sinn. Ein Niederer bin ich euch und unsere Liebe ein Vergnügen, eine Zerstreuung für die gelangweilte hohe Dame.« Amalia wollte verzweifelt erklären, was ich insgeheim freilich verstand, dass sie nicht ihrem Herzen, sondern nur der Rede dieser verhassten Welt Stimme gab. Doch je mehr eben in mir auch ein verführendes Flüstern der Vernunft, des Aufrechnens, des Wirklichkeitssinns und des Kompromisses hörbar ward, je polternder hielt gerade der Absolutismus meiner Seele in seinem Lechzen nach ungerechter Verletzung dagegen. »Dies eurer sogenannten Hoffnung, dies eurer verdammten Kerkerfreiheit. und ich spie voller Verachtung in den Dreck. Dann entriss ich mich Amaliens bittenden Armen, drehte mich auf dem Absatz um, machte mich taub gegen ihr Flehen, stürmte zornesrot von dannen, halb blind bereits von heißen Tränen, welche mir in die Augen, über die Wangen schossen, ob Amaliens Verrat an der Gänzlichkeit unserer Liebe und insgeheim über meine Selbstliebe, welche sich lieber kehrte gegen den Menschen, der mir am teuersten war, denn dass sie das geringste Fügen in eine Ordnung zugelassen hätte, in welcher ich nicht der außergewöhnlichste, auserwählteste war. Aus Furcht beim geringsten Anblick Amaliens und der Pein, welche ich ihr zugefügt haben musste, zu enden wie Lots Weib, wandte ich mich nicht mehr um, bis ich längst das Stubentor zurück in die Mauern der Stadt passiert hatte. Was freilich keinen Deut ändern wollte daran, dass mein inneres Auge noch bis tief in die schlaflose Nacht starrte auf das ungesehen wahre Bild von Amalia, die verlassen und vernichtet vor dem Hetztheater stund in ihrem leuchtenden Kleid und die von der Pflicht zurückgerufen ward in die Arena, um keinen Verdacht zu erregen, die wieder Platz würde nehmen müssen zwischen ihrem Vater und dem Baron und vorspielen, sich erholt zu haben, und von dem kläglich brüllenden Bären, welchen man den Mast hochtrieb, um unter ihm ein Feuerwerk zu entzünden, trefflich amüsiert zu sein.